Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great Reset. Es geht heute um die Macht der Banken. Und als oller Bildungsbürger meines Zeichens kann ich mir natürlich nicht das berühmte Brecht-Zitat verkneifen. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Und dass es sich dabei nicht um ein bloßes Bühnensätzchen handelt, sondern um eine wegweisende Frage, das hoffen wir in unserem Gespräch klären zu können. Es geht auch nicht um irgendein Cum-Ex-Skandälchen, obwohl das schon mehr als Skandälchen ist, sondern darum, wie die Banken eine Gesellschaft zu ihrem Geschäft machen. Es geht um den Skandal des Bankwesens an sich. Ich darf Ihnen drei Gäste vorstellen, die uns durch das Labyrinth oder die Unterwelt der Banken führen können. Zunächst der Volkswirt Professor Christian Kreis, der Journalist Werner Rügemer und der Wirtschaftsberater und Autor Tom Oliver Regnauer. Es gibt auch einen ganz akuten, aktuellen Anlass. Manova hat ja gerade die Macht der Banken zu spüren bekommen. Von heute auf morgen wurde uns das Konto gesperrt, ein Konto, das auch worauf die ganzen Spenden fließen. Und unsere Geschäftsführerin Jana Pfliegersdorfer hat zwar überraschend schnell eine neue Bank ausfindig machen können, doch alle Spenden, die per Dauerauftrag entrichtet werden, müssen jetzt von den Gebern neu eingerichtet werden. Das Ganze ist also ein großer Schlamassel, sehr viel Arbeit. Natürlich erfolgte die Kündigung ohne Angabe von Gründen. Man darf oder man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass dahinter eine Missbilligung unserer Arbeit steckt. Und ein bisschen weiter gedacht, wenn wir keine neue Bank gefunden hätten, hätten wir unsere Arbeit einstellen können. Denn wir leben ausschließlich von Spenden. Der Chefredakteur von Manova hat, Roland Rottenfußer, hat geschrieben, wir werden derzeit Zeugen eines rapiden Umbaus des Gemeinwesens mittels Sanktionierung von angeblichem Fehlverhalten unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Unterhalb der Strafbarkeitsschwelle ist ein Zitat von der Ministerin Pauls. Übrigens sind wir ja auch nicht die Einzigen. Ken Jebsen hatte schon lange vor uns getroffen, ebenso Boris Reitschuster und noch einige andere mehr. Meine Herren, was treibt eine Bank zu einer solchen Kontokündigung? Es ist ja eigentlich den meisten Leuten wurscht, bei wem man eine Bank hat. Gibt es da einen Grund?
Es ist Ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
Ich glaube, der Hintergrund war bei Ihnen oder vielleicht auch bei einer anderen Gründung, dass zuerst die Zeitungen geschossen haben auf die GLS-Bank. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Mal bei Manova war. Die Taz hat zum Beispiel Artikel geschrieben, ja. Die GLS-Bank hat Kontoverbindungen mit den und den und den schlimmen Menschen, die da merkwürdige Wahrheiten verbreiten. Also es ging ursprünglich zumindest, ich weiß jetzt nicht genau um diesen konkreten Fall, aber in einem anderen Fall. Geht es über Druck der Medien, die dann die Banken so unter Druck setzen, dass dann der Vorstand der GLS-Bank, ich kenne den, ich hatte früher mal Gespräche mit denen, dass die dann sich so unter Druck fühlen, dass sie dann vermutlich sagen, das Risiko ist uns zu groß, ja, oder wir verlieren zu viel Kunden oder unsere Renommee leidet. Also das ist nicht unbedingt nur die Bank allein, sondern es ist oft der Druck, der im Umfeld erzeugt wird.
Banken als Mittel der Sanktionen, das sehen wir jetzt ja auch gerade mit Russland, wie man also den Zahlungsverkehr einstellt, die SEPA-Geschichte, der Russland nicht mehr teilnehmen lässt und auch die Konten im Ausland einfriert. Ist das eine neue Technik von Sanktionen oder?
Also ich kann gerne, ich glaube nicht. Also ich denke, die Banken üben schon immer politischen Druck aus, ja, mal mehr oder weniger sichtbar. Das lässt sich ja historisch durchaus gut begründen und evaluieren, wenn man einfach mal nur die jüngere Geschichte nimmt. Ab Beginn des 20. Jahrhunderts lässt sich das gerade am Beispiel USA, wir hatten das letztes Mal im Gespräch sehr gut rekonstruieren, inwieweit der Staat gegen das Zentralbanksystem versucht vorzugehen und das Zentralbanksystem entsprechend übergriffig wird oder unterwandernd agiert, bis es den Staat so weit im Griff hat, mittels ja, Schuldknechtschaft am Ende und dann am Ende das politische System dominiert. Ja, es gibt diverse, du hattest da ein Sprichwort ja schon angeführt, es gibt ja diverse andere nette Zitate von ehemaligen Großbankern. Montagu Norman führe ich da immer gerne an. Ja, wenn es eine Ko Opposition gibt, können Sie davon ausgehen, wir kontrollieren sie. Dann ja, diverse
Augenblick,
andere.
das habe ich nicht genau verstanden, das.
Wenn es eine Opposition gibt, können Sie davon ausgehen, wie kontrollieren Sie? Ja, also das war der ehemalige Zentralbankgouverneur Großbritanniens, Montagu Norman. Und es gibt diverse andere Sprichwörter. Ja, Brecht hattest du schon angeführt, Klassiker. Also ja, da lässt sich ja historisch weit zurückgreifen. Und gerade am Beispiel USA sieht man sehr, sehr genau, wie da immer ein Tauziehen zwischen Staat, ja, und Präsidenten, die sich eben tatsächlich fürs Volk oder die Wirtschaft eingesetzt haben, gegen ein Zentralbanksystem, das oktroyiert wird von einer finanziellen Kaste. Ja, das kann man am Beispiel der USA super rekonstruieren und lässt, da kann man auch anhand offizieller Dokumente des Kongresses oder ähnlichem sehr genau rekonstruieren, was da los war. Ja. Also sei nur angeführt von Major General Smedley Butler, der hat ein schönes kleines Pamphlet geschrieben, War is a Racket, also Krieg ist ein Betrug, ja, wo er sich dann auslässt, wie er 30 Jahre im Dienste der amerikanischen Wall Street und Wirtschaft im Prinzip auf drei Kontinenten Kriege geführt hat und erst am Ende seiner Karriere nach dem Austritt aus dem Militär dann auch erkannt hat, wem und was er da gedient hat und sich als Gangster bezeichnet hat, ja, der im Auftrag von einem Konzernkorporatismus Krieg führt. Ja. Also da lässt sich weit zurückgehen und es wird sehr interessant. Ja. Das ist fast ein Krimi.
Ja, und im Nationalsozialismus ist das ja nochmal gesteigert worden, dass die Banken zu ausführenden Organen, also der nicht nur der Kontenkündigung für Juden, Kommunisten und so weiter geworden sind, sondern auch noch weitergehend für die privatrechtliche Enteignung, ja, von Eigentum, von unternehmerischem und Bankeneigentum. Also da haben die großen Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank und so weiter, sogar auch andere Banken, ne? Es gab ja in der Weimarer Republik noch ein paar Dutzend jüdische Banken, ne? Und die sind auch enteignet worden. Und dass das ein weiter vorhandenes Potenzial darstellt, zeigt sich ja auch daran, dass diese großen Enteignungsakteure aus der Nazizeit, die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, die Commerzbank und so weiter, ja auch in der Bundesrepublik weiter, ne, einen auch für den Staat wichtige Stelle hatten, ne, beispielsweise auch der wichtigste Banker bekanntlich in der
Abs.
Adenauer-Zeit, Hermann Josef Abst, ne, der verhandelte namens der Bundesregierung. Ne, die Entschuldungskonferenz von London sind bekannt oder ne, die Entschuldungs- oder ne, Entschädigungsverhandlungen mit der Schweiz und so weiter. Ne, da waren die Banken richtige ausführende Organe der Staatsmacht, beziehungsweise da konnte man gar nicht mehr unterscheiden, wer ist jetzt die Macht? Ist die Bank die Macht oder ist die Regierung die Macht? Ja,
Und
ne? Und
Herr Abs war ja auch kein unbeschriebenes Blatt im Nationalsozialismus. Also ich glaube, er kam ja schon etwas belastet da in seiner Rolle, oder?
ja, klar, der war ja seit 1940 der Vorstandsvorsitzende der Bank. Und die Deutsche Bank war bekanntlich ein großer Arisierungsakteur und ja nicht nur in Deutschland, ja. Also Abs hatte ja Aufsichtsratsposten in enteigneten Posten in zum Beispiel in Bosnien, ja. Nur als kurioses Beispiel. Also auch in anderen Staaten, wo der ne, wo die Wehrmacht Staaten besetzt und eben auch dann Eigentümer, wichtige Eigentümer enteignet hat, da bekam dann der Chef der Deutschen Bank, bekam dann Aufsichtsratsposten, ja, in besetzten Gebieten. Ja?
Werner Rüge, eines Ihrer letzten Bücher heißt Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten. Und da spielen die Banken ja auch eine gewisse Rolle. Könnten Sie mal kurz ein Beispiel nennen, was Banken dabei getan haben?
Ja, also ich habe ja die Geschichte des 20. Jahrhunderts da aufgerollt, beispielsweise, ne, während in den USA der amerikanische Präsident Woodrow Wilson schon ja vor dem Krieg seine Wahl gewonnen hatte, auch mit dem Versprechen, die
Nicht.
USA bleiben neutral, sie mischen sich nicht in den Krieg ein, der sich in Europa anbahnt, und hat dieses Versprechen auch international hochgehalten bis 1917. Aber die Wall Street Banken haben mit Kriegsbeginn sofort die Kriegsteilnehmer mit Krediten ausgestattet und mit der Auflage, dass die Rüstungsgüter und auch die Konservendosen und die Uniformen und die Munition und so weiter bei amerikanischen Konzernen gekauft werden. Ja. Und ein anderes Beispiel, was auch weniger bekannt ist. In der Schweiz bestand während des Zweiten Weltkriegs die sogenannte Bank for International Settlements. Ne, das war eine von den USA, von der Wall Street 1930 initiierte Bank, um die Reparationsforderungen, die noch nicht erfüllt waren, des Deutschen Reiches als Anspruch aufrechtzuerhalten. Und zwar bis 1986, haben die gesagt. So lange halten wir das Deutsche Reich in der Klemme. Und ja, und an dieser Bank, die ja auch gezielt in der Finanzoase Schweiz etabliert worden ist, in Basel, ne, da steht die heute noch. Und da waren alle Kriegsteilnehmer, ob sie auch verfeindet waren oder Alliierte, die waren dort vertreten. Ja, dort war die USA und da waren die Alliierten England und Frankreich, aber auch die Kriegsgegner wie Deutschland, Japan, Italien und auch die neutralen Staaten, ja, wie Schweden, Schweiz, die waren alle dort sozusagen versammelt und haben die Kriegsfinanzierung auch für das Deutsche Reich mitorganisiert. Ja, die haben das beispielsweise das Raubgold, das die Wehrmacht in den besetzten Staaten sich aus den dortigen Zentralbanken geholt hat, die haben das in die damals für die Ressourcenkäufe international notwendigen Devisen gewaschen, für schwedische Kronen und portugiesische Escudos und US-Dollar und so weiter. Ja.
Wahnsinn. Christian Kreis, nicht nur die RKI-Files haben hierzu einiges zutage gebracht, sondern auch die Kreis-Files. Dabei ist rausgekommen, ganz ungeschwärzt, dass Sie selbst ja mal einige Jahre als Investmentbanker bei verschiedenen Banken gearbeitet haben. Sind Sie dabei reich, aber unglücklich geworden?
Unglücklich ja, reich nein, weil ich bin damals 2021, 22 ausgeschieden und da waren die Löhne noch bei weitem nicht so wie dann später. Das war noch so in den Anfängen des Investmentbankings. Aber im Laufe der Jahre war mir klar, was machst du da eigentlich? Oder wurde mir immer mehr klar, was machst du da eigentlich? Ich habe zuletzt sehr viel Private Equity gemacht. Das sind Unternehmenskäufe, die von Herrn Müntefering mal als Heuschrecken benannt wurden. Also, dass man ein Unternehmen kauft, ausräumt und dann ausfrisst wie die Heuschrecken und dann weiterverkauft. Und ich habe da tatsächlich Fälle gesehen, wo einige wenige Investoren, die das Unternehmen übernommen haben, in 2, 3, 4 Jahren ihren Einsatz vervielfacht haben, verzehnfacht, verdreißigfacht, in einem Fall verhundertfacht. Und die Leute, die in den Unternehmen arbeiten, da hieß es, na, ihr müsst noch ein bisschen härter schaffen, weil leider haben wir so viel Schulden, ihr müsst noch ein bisschen Kaffeepause streichen, Pinkelpause streichen, Zigarettenpause streichen und ein bisschen härter schaffen. Also, und so im Laufe der Jahre dachte ich mir, was machst du da eigentlich? Ja, willst du das dein Leben lang machen, so da mitwirken, ob hier ein paar Millionäre oder gar Milliardäre schafft, auf der anderen Seite Druck ausüben auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das war mir auf Dauer, ging das einfach nicht mehr. Konnte ich nicht mehr so mit meiner inneren Stimme vereinen. Aber ich wollte noch einen Nachtrag vorhin bringen zu dem, was Herr Rügemann, aber auch was Herr Regenauer gesagt hat, so zu den Mechanismen, die allermeisten, die sich mit alternativen Geldern und so auseinandersetzen, kennen ja Wörgl, das Experiment von Wörgl. Das ist ja auch ziemlich ausgelutscht und bekannt. Es gibt einen Spielfilm dazu. Aber ich finde eine Sache daran ganz besonders interessant. Also Wörgl, ganz kurz, war eine österreichische kleine Gemeinde, die 1932, 33 für knapp 13 Monate ein alternatives Geld eingeführt hat. Der Bürgermeister Unterguggenberger. Und das hat floriert. Und also ein alternatives Geld, das so jeden Monat 1% an Wert verloren hat. Die Geschichte kennen die meisten. Was mir aber das eigentlich Interessante dran ist, Wörgl war bekanntermaßen eine florierende Gemeinde. In diesen 12, 13 Monaten ist die Arbeitslosigkeit dramatisch gesunken, um etwa ein Viertel gesunken, während sie im Rest von Österreich gestiegen ist. Man sprach vom Wunder von Wörgl. Angeblich war der französische Finanzminister Daladier in Wörgl. BBC hat berichtet, der berühmteste amerikanische Geldtheoretiker hat gesagt, boah, wenn wir das einführen, das florieren. Also, das Interessante, es war ganz unumstritten, Wörgl ist eine Oase, ein florierendes Konzept. Und das Interessante daran ist, genau weil es floriert ist und weil hunderte Gemeinden es einführen wollten, ist es mit Staatsgewalt unter Militärandrohung sehenden Auges mit dem Stiefel zertreten worden. Genau diese Blüte, diese Knospe, die sich gebildet hatte, dieses wundervolle Experiment ist sehenden Auges vernichtet worden. Und wenn man darüber nachdenkt, ist ja sprachlos, bin ich sprachlos von der österreichischen Regierung zusammen mit der Notenbank. Wow, denn oft heißt es ja in der Politik, wir wollen das Beste für das Volk, wir wollen das beste Geld für alle, wir wollen Wohlstand für alle. Und hier hat man ganz offenkundig exakt das Gegenteil gemacht. Fast die einzige blühende Gemeinde Österreichs mit Vorsatz bewusst ausgelöscht, dieses Experiment. Warum? Warum? Was steckt da dahinter? Das knüpft an das, was vorhin Herr Regenauer gesagt hat, wenn es um die Macht des Geldes geht. Denn der Bürgermeister Unterguckenberger hat vor teilweise 1000 Menschen gesprochen. Viele Gemeinden wollten auch dieses andere Geld einführen. Wenn man das logisch konsequent zu Ende führt, denkt, was würde passieren, wenn viele, viele Gemeinden oder gar ein ganzes Land Schwundgeld einführt, Geld, das an Wert verliert? Das würde dazu führen, dass die Geldelite, die Geldaristokratie nach einer Generation kastriert ist, dass die Macht des Geldes gebrochen wird. Und das ist eigentlich das eigentlich Interessante für mich. Da kommt ein Geld, das zum Wohle des Volkes ist, was sehenden Auges, was keiner bezweifelt, floriert. Und genau weil es erfolgreich ist, aber weil es die Mächtigen entmachten würde, deswegen wird es ganz offiziell und offenen Auges zerstört. Und das zeigt eigentlich ungeheuer gut die Mechanismen, die da sind, welche Macht das Geld hat, um ganze Landschaften zum Blühen zu bringen oder auch zum Verwelken zu bringen. Und deswegen zeigt dieses Beispiel sehr, sehr gut, worum es eigentlich geht. Denn man kann da nicht mehr retuschieren. Das hatte nicht funktioniert und würde nicht funktionieren aufs ganze Land und so weiter. Nein, die ganzen Argumente sind alle falsch. Das ist so wie ein Kristallisationspunkt für mich, wo man sehen kann, wie einmal die eigentlichen Machtinteressen plötzlich durchschlagen und eigentlich ganz unverhüllt auftreten und sagen, lasst uns das Gute zerstören. Und so funktioniert unser Geldsystem.
Unser Geldsystem funktioniert seit ungefähr 50 Jahren ja auch ganz anders als zuvor. 1971 hat Nixon den Goldstandard als Garantie für den Dollar sozusagen als die Garantie, dass der Dollar auch ein Dollar wert ist, aufgehoben und damit die Weltleitwährung Dollar zunächst aufgehoben. Und damit begann nach und nach eine völlig neue Ära der Banken. Die wurden nämlich immens reich, noch immens reicher, hatten ungeheure Macht und so groß, dass sie systemrelevant wurden. Too big to fail, wir kennen das mittlerweile. Das ist das berühmte Fiat-Geld. Was ist das? Also ein Geld, was sozusagen nur aus seiner Ankündigung besteht oder dadurch, dass es einfach in Umlauf ist und deshalb funktioniert. Aber es hat keinen Gegenwert, also keinen wahren Wert.
Ja, doch. Also heute die Grundlage für die wichtige, großflächige, großvolumige Finanzspekulation ist aber das konkrete Eigentum an Unternehmen. Ja, also es ist ja sozusagen nicht zufällig, dass die größten Kapitalorganisatoren heute, wie BlackRock und Vanguard und State Street und so weiter, ne, von denen gibt es so ungefähr 100, ne, die haben ja im Laufe der letzten 30 Jahre Wert drauf gelegt, ganz systematisch, möglichst viel Eigentum an Unternehmen, an Industrieunternehmen zu kaufen.
Aber damit greifen Sie sozusagen erst was vor. Ich wollte zeigen, dass die Banken, also wollte darüber sprechen, dass die Banken in der Folge von 1970 diejenigen waren, die Geld in Umlauf brachten. Also es ist kürzlich ein Buch erschienen, das über die Sprache der Ökonomie analysiert und solche Fehler wie die Rede, die Preise steigen, während es in Wahrheit heißen müsste, die Preise sind angehoben worden von jemand. Und dann ist auch immer die Rede davon, dass die Zentralbanken oder die Regierung mal wieder die Notenpresse anwerfen müsste, um Geld nachzudrucken. Aber das ist nicht wahr. In Wahrheit stellt die Zentralbank nur das in Umlauf befindliche Bargeld her und dessen Anteil liegt, ich glaube, bei deutlich unter 10% von den kursierenden Geldmengen. Der Rest des Geldes, was kursiert, das ist, ja, wie nennt man das? Das ist das Fiat-Geld.
Wenn ich da eben, wenn ich dann, Entschuldigung.
Bitte,
Ja,
bitte.
das im Prinzip, wie gesagt, ich hatte das vorhin gesagt, wenn du exemplarisch die Geschichte der USA anschaust, ja, bis zur Gründung der Federal Reserve 1913, das war ein permanentes Tauziehen zwischen Staats- und Bankensystem, ja, weil man hat über Dekaden versucht, eine Zentralbank, oder es gab auch die First Bank of America und die Second Bank of America und so weiter. Ne? Es war also immer ein Hin und Her zwischen Staat und einer gewissen Autonomie der politischen Entscheidung und dem Zentralbanksystem, das man versucht hat, da zu installieren aus der Finanz- oder Geldelite heraus, aus der Hochfinanz. Und siehe Andrew Jackson, siebter Präsident, glaube ich, war es der USA. Da gibt es ganze Webseiten von über amerikanische Geschichte, wo man nachlesen kann, wie er zum Zentralbanksystem stand, ja, und welche Gefahr er darin gesehen hat, dass dann eben keine harte Währung mehr da ist. Ja. Also wir waren Verfechter von harter Währung und wenn dann von einer von einer staatlich ausgegebenen Währung, eben nicht von einem Zentralbanksystem, das in der Hand von Privatbanken ist. Denn das ist das Federal Reserve System, das 1913 gegründet wurde. Da wurde ja auch erst die Income Tax, also die Einkommenssteuer in Amerika eingeführt und wenige Jahre später hat man sich in Richtung Krieg bewegt. Und was in dem gleichen Zeitraum passiert ist, war eben besagter General Smedley Butler, dessen Aussagen man in der Kongressbibliothek nachlesen kann. Die Wall Street Elite hatte in Woodrow Wilson eine große Gefahr gesehen, dessen New Deal war denen ein großer Dorn im Auge, weil sie da wirtschaftliche nicht die Prosperität gesehen haben in der Zukunft, die man bei einem faschistischen System in Europa gesehen hat, ja. Und man wollte dann zu der Zeit ein faschistisches System in Amerika aufbauen und hat versucht, diesen Herrn Butler als damals höchst dekorierten Militär seiner Zeit mit zweimal der Medal of Honor, hat die Wall Street versucht, den zu akquirieren, um auf Washington zu marschieren mit 500.000 Mann und einen Sturz herbeizuführen. Das kann man in der Kongressbibliothek nachlesen. Da wurde aber, und das ist das Entscheidende, das hat ja nicht funktioniert dann, weil Herr Butler hat diesen Komplott auffliegen lassen dann vor dem Kongress. Das Entscheidende ist aber, dass der Kongress gar nicht gehandelt hat daraufhin. Ja, also man hätte im Prinzip ja die Banker vorladen müssen, ja, und Anhörungen veranstalten, Leute festnehmen, weil das war im Prinzip ein Staatsstreich, ein geplanter. Und wenn der höchst dekorierte Soldat der Zeit da aussagt, ist das ja auch nicht irgendjemand, sondern ein angesehener Mann, ja, seiner Zeit, dessen Wort Gewicht hat. Aber das ist alles nicht passiert. Und dann kam das Federal Reserve System, das sich aus den Zentralbanken zusammensetzt. Und das ist aber das klingt nach, das ist so föderal wie Federal Express. Also das hat nichts mit Staat zu tun. Das sind private Banken,
Privatbanken.
ja, die das Geld ausgeben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, die drucken oder die das Fractional Reserve Banking, also das Geld erschaffen aus dem Nichts. Das ist im Prinzip nie, also das ganze Geld wurde dadurch, dass man immer mehr druckt, ja einfach immer weniger wert, um es mal einfach auszudrücken, für den Nichtfinanzler. Und im Rahmen der Corona-Zeit wurden, ich glaube, so viele US-Dollar hergestellt oder geschöpft, ja, wie vorher in 240 Jahren zusammen. Dann kann man sich etwa ausrechnen, was das für Mengen Mengen sind und wie wenig das eigentlich noch an Kaufkraft hat. Seit eben, wie du sagst, Nixon die Goldpreisbindung aufgehoben hat, dann war das Geld an sich schon nicht mehr an einen physischen Wert gebunden. Und nachdem der Petrodollar jetzt in Gefahr gerät, ja, durch die geopolitische Lage, muss man ja jetzt eben nach einem neuen, und darüber war der eigentlich der Dollar jetzt noch an Wert gesichert, geopolitisch zumindest, weil die Länder die Dollaranleihen halten, wollen ja vielleicht irgendwann mal wieder zurücktauschen, ja, um es einfach auszudrücken. Da muss man ja also jetzt irgendwas finden, was den Dollar als Leitwährung noch untermauern kann. Und wenn man dann, letzter Punkt, aber sich im Detail anschaut, da könnte man stundenlang drüber sprechen, wie dann das Bankensystem im Hintergrund funktioniert, das Supranationale, also die Weltbank, IWF, International Monetary Fund. Da sind nämlich all die Personen und Konfliktparteien, die vordergründig Krieg führen, die sich in den Haaren liegen, sind da in getrauter Einsamkeit. Da kann man dem ehemaligen Zentralbankchef Chinas zuhören, der wörtlich sagt, wir sind keine Konkurrenten gegenüber dem wertewestlichen Finanzsystem, wir komplementieren es. Ich habe dann langen Artikel über die BRICS geschrieben und deren Finanzsystem und die angebliche Alternative zu SWIFT, die heißt nur anders, läuft aber auf dem SWIFT-Netzwerk technisch. Also das ist eine sehr homogene Gruppe an supranationalen Bankern oder Zentralbanken, die über die Bank für internationaler Zahlungsausgleich im Prinzip zusammengehalten wird und dort wird der Kurs der Welt bestimmt. Also die Staaten ist der Einfluss beschenkt. Ja.
Darf ich auf eine Sache nur, bevor wir da ins Unermessliche uns ausdehnen. Die Sache ist schwer genug für Leute, die sich damit nie beschäftigt haben. Es geht mir jetzt um den Vorgang, dass von dem im Umlauf befindlichen Geld der größte Teil, der allergrößte Teil von Banken geschöpft wurde und nicht von einer Notenbankpresse oder so gedruckt wurden. Das Bargeld ist der minimalste Teil und nur das Bargeld stellt die Zentralbank her. Und alles andere ist über Kreditvergabe von den Banken geschöpft. Also im Euroraum dann, also im Euroraum sind momentan, ist die Geldmenge momentan 16 Billionen oder sowas. Der kleinste Teil davon ist Bargeld und der Rest ist im Laufe der Jahre durch Kreditvergabe geschöpft worden. Also ein Geld.
Ja, genau. Also, ne, das Geld, von dem man so Geld spricht, wie Sie gesagt haben, besteht im Wesentlichen aus Krediten, die von Banken vergeben werden. Wobei heute nicht nur die Banken Kredite vergeben, auch die neuen Kapitalorganisatoren wie BlackRock, die verkaufen auch beispielsweise Staatsanleihen der Ukraine oder geben damit der Ukraine einen Kredit. Ne, aber das ist jetzt nicht, wie manchmal gesagt wird, dann sozusagen ein Scheingeld, sondern die Kredite werden ja aus dem Nichts geschöpft, aber in der Erwartung, dass damit dann eben Käufe in Gang kommen, die dann den nicht nur die Rückzahlung gewähren, sondern auch den Gewinn für die Bank. Also beispielsweise die Vorgeschichte der Federal Reserve Bank in den USA 1913, die ist ja folgende, dass, weil es in den USA im 19. Jahrhundert keine staatliche Zentralbank gab, sind ja alle Kriege der USA, auch der Bürgerkrieg beider Seiten, von europäischen Banken kreditiert worden. Aus Amsterdam, aus Paris im Wesentlichen, auch teilweise aus Frankfurt. Und zwar in der Erwartung, dass eben durch die Kreditvergabe auch, und zwar dann mit Hilfe des Staates, diese Kredite mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt werden. Ja, das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Geldschöpfung ins Nichts, nur weil wir mal Geld in die Welt schöpfen, sondern das ist in Verbindung mit der Staatsverbindung dann die Garantie für die Rückzahlung der Kredite mit Zins und Zinseszins, mit denen dann die Banken wiederum weitere Unternehmen und so weiter kaufen können. Und das ist ja auch passiert und das haben dann ja auch ne, die Unternehmer und die kleinen Banken damals in den USA kapiert. Und deswegen haben die sich zusammengetan und haben gesagt, wir brauchen jetzt eine eigene Bank. Wir wollen unsere eigenen Kriege selber finanzieren. Und deswegen haben ja dann die Wall Street Banken, wie vorhin geschildert, vor dem und im Ersten Weltkrieg auch mit Hilfe der Zentralbank und der staatlichen Garantien, die damit verbunden waren, ne, dann diese riesigen Kredite für die europäischen Kriegsteilnehmer schöpfen können und eben mit Hilfe des Staates später dann auch die Kredite von Deutschland und so weiter zurückfordern können.
Herr Kreis, wie kann man das nochmal erklären? Wodurch entsteht den Banken eine Macht dadurch, dass sie Geld schöpfen können durch Kreditvergabe? Also erstmal dadurch, dass sie Kredite vergeben. Es ist
Ja,
schwer.
wenn ich mir die deutsche Bankenlandschaft anschaue, dann ist die ausgesprochen ausgewogen. Wenn ich mir den Keil von den Sparkassen anschaue, von den Volksbanken, von den großen Geschäftsbanken, von internationalen Banken, also der deutsche Bankenmarkt ist sehr, sehr stark aufgeteilt. Da ist keine sehr große Konzentration. Da kann ich nicht sehen, keine sehr starke Konzentration. Und da sehe ich auch die Macht der Banken nicht so stark in Deutschland. Und ich war in drei Banken tätig, bis 2001. Und die Macht der Banken, wenn man das von innen sieht, sieht man es ja immer ein bisschen anders, aber möglicherweise falsch, weil man betriebsblind ist. Aber dadurch, dass es so viele verschiedene Banken gab, sehe ich darin nicht das eigentliche Problem in diesem Kreditschöpfen. Auch die Bundesbank, die während der Bundesrepublik bis zum Euro hat das Geldsystem eigentlich gut funktioniert. Denn Kredit wird gegeben, im Gegenzug es sollen ja Werte entstehen, wie Sie richtig gesagt haben, was von Rossum, soll ein Haus entstehen, soll ein Unternehmen entstehen. Also ich sehe in diesem Fiat-Geld nicht so das ganz große Problem. Ich sehe auch nicht in der Federal Reserve, da muss ich ganz kurz was zum Herrn Regenauer sagen. Sehe ich anders. Die ist formal in Besitz von privaten Banken. Man muss es juristisch hin, aber ökonomisch bestellt die Regierung die ganzen leitenden Köpfe und bekommt die Regierung die ganzen Gelder. De facto ist die Federal Reserve Bank meiner Meinung nach von US-Staat kontrolliert und nicht von privaten Banken. Aber das nur am Rande. Ich sehe hier nicht das Problem. Ich sehe ein ganz anderes Problem, wenn sich die Macht zu sehr konzentriert bei einzelnen Playern. In Deutschland ist das momentan nicht stark, aber dafür gibt es auch ein wirtschaftsgeschichtliches, wunderbares Beispiel noch vor der Federal Reserve Bank. 1907 hatte JP Morgan, John Pierpont Morgan, vielleicht das größte Bankagglomerat der Erde, vielleicht das zweitgrößte, ich weiß nicht, jedenfalls sehr, sehr viele, ich glaube 143 Banken und hatte noch Eisenbahnlinien und Eisenproduktionsstätten und so weiter. Er war also ein Großindustrieller, aber im Wesentlichen Banker. Und diese Macht von einem einzigen Menschen, dieser John Pierpont Morgan, hat dann seinen Banken die Anweisung gegeben, im Frühjahr, Frühsommer 1907 Kredite auszugeben. Und gleichzeitig sind die Kredite aber terminiert worden auf einem bestimmten Tag im August, 20. August. Und dann kam die Order, die Kredite nicht zu verlängern. Und er hat von anderen Banken ganz viel Gelder eingesammelt, hat ganz viel Cash bei sich gehortet und hat am 20. August alle Kredite nicht mehr verlängert oder einen gigantischen Wirtschaftscrash ausgelöst. Ein einziger Mensch, vermutlich im Zusammenspiel mit Herrn Rockefeller. Dieser eine Mensch, also da sehe ich die Problematik, dass ein Mann, John Pierpont Morgan, so eine gewaltige Macht bekommen hat. Er hat dann die USA in eine gigantische Wirtschaftskrise gestürzt mit vielen Millionen Arbeitslosen, die Gefängnisse waren überfüllt. In Deutschland der Zins ist auf neue Höchststände gestiegen im Kaiserreich 1907, weil ein Mann die Kredite plötzlich in den USA nicht mehr gegeben hat. Und die US-Regierung war dran und drauf, pleite zu gehen. Da hat John Pierpont Morgan die Regierung formal gerettet durch einen Kredit. Was aber das eigentlich Spannende daran ist, dieser eine Mensch mit so einer gewaltigen Kapitalmacht hat über diese Krise sein Vermögen vervielfacht. Er hat die Konkurrenten platt gemacht, die Heinze-Morsi-Gruppe zum Beispiel. Einige Konkurrenten haben Selbstmord begangen. Er hat die entweder für einen Spottpreis aufgekauft oder hat gewartet, bis die Konkurrenz ausgeschaltet war und hat durch diese Krise, die Millionen Menschen ins Elend gestürzt hat, sein Vermögen dramatisch, dramatisch erhöht. Und dadurch, dass er die Macht über das Geld hatte. Also, das zeigt lange vor der Federal Reserve Bank, dass wenn sich Macht zu sehr konzentriert bei einzelnen Menschen oder bei einzelnen Institutionen, dann kann das fatal werden für ganze Länder, für die ganze Ökonomie. Und da sehe ich eigentlich das viel größere Problem als in dem Geldsystem als solchen. Wenn die Macht einigermaßen aufgeteilt ist auf verschiedene Player, dann kann man das einigermaßen im Zaum halten. Das eigentliche Problem beim Fiat-Geld, das ich sehe, ist, dass ja alles Geld, das neu im Umlauf kommt, immer Schuldgeld ist, immer Kreditgeld, worauf immer Zins beruht, immer ruht. Das heißt, es muss immer mehr zurückgezahlt werden. Das heißt, dieses Fiat-Geld führt zu einem Wachstumszwang. Das hat der Ökonom
Aber
Binswanger
Herr
in der
Kreis,
Schweiz.
bei Ihrer Darstellung fehlt etwas ganz Wesentliches. Bei JP Morgan, obwohl es eigentlich ganz bekannt ist, ne, das Wesentliche, wofür ja JP Morgan sozusagen an erster Stelle steht, aber andere Banker, Wall Street haben das auch so gehandhabt, aber JP Morgan war da führend, seine Bank, weil sie nämlich eben nicht nur eine Bank war, sondern die epochale Neuerung bestand ja darin, dass sie der größte Aktionär, der Miteigentümer der wichtigsten Unternehmen in den USA war. Gleichzeitig, das war nicht nur eine Bank, sondern sie war Eigentümer von United Steel und so weiter, von Hunderten der wichtigsten Unternehmen, Eisenbahnlinien und so weiter. Ne, das ist diese, ne, wo dann schon deutlich wird, da wird jetzt einfach nicht nur irgendwie in Geld in die Welt gestellt und so weiter, sondern ne, das ist die Verbindung von Finanz- und Industriekapital. Und dadurch entsteht erst die Macht. Ne, und dadurch entsteht erst diese auch geostrategische Supermacht, mit Hilfe dann noch der Federal Reserve, wie ich geschildert habe, im Ersten Weltkrieg, dass dann, ne, diese Verbindung entsteht. Wall Street, JP Morgan vergibt Kredite an die Kriegsteilnehmer in Europa und gleichzeitig, und das ist das wesentliche Gewinnfundament, vergeben sie die Kredite mit der Bedingung, ihr kauft die Waren und die Rüstung. Für 10 und 20, ne, in Europa sind 30, 40 Millionen Soldaten ausgerüstet worden, die ihre Rüstung im Wesentlichen aus den USA bezogen haben. Ne, weil die Rüstungsindustrie in Europa, die kam gar nicht mit, ne, und diese Verbindung, das ist das Wesentliche.
Stimme ich voll mit Ihnen überein, Herr Rügemann. Absolut. Und John Pierpont Morgan wollte ja die Konkurrenz platt machen und sein Industrievermögen vermehren. Und dadurch hat er dazu hatte das Bankenagglomerat genutzt. Also Geld ist immer ein wunderbares Hilfsmittel. Das ist ein Verstärker. Aber eigentlich geht es um die Macht, was Sie jetzt schon mehrmals angesprochen haben, Herr Rügemer. Genau das ist es. Es geht um das Eigentum. Es geht um die Eigentumsfrage. Wem gehören die Unternehmen? Und Sie hatten ja vorhin schon einen Schlenker gemacht zu BlackRock, Vanguard und so weiter.
Da kommen wir doch
Wem
gleich
gehört?
drauf her.
Ja, das sind die wirklich, meiner Meinung nach, die wirklich spannenden Fragen.
Ich
Wobei,
will.
da, wenn ich da noch,
Bitte.
darf ich noch kurz anfügen zum Thema Kredit. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man unterscheidet. Also natürlich ist ein Kredit an sich nichts Schlechtes. Ja, wenn ich in der Binnenwirtschaft schaue, ja, und bin ein Unternehmen, das einen Finanzbedarf hat und ich möchte expandieren, dann ist ein vernünftiger Kredit von einem Finanzinstitut natürlich hilfreich. Und dann hilft das natürlich auch nicht nur dem Unternehmen selbst, sondern auch dessen Lieferkette, dem Umfeld, der Region. Also das ist ja an sich nichts Schlechtes. Wenn ich von Kreditknechtschaft spreche oder von Kredit als Problem, dann rede ich davon, was zum Beispiel in dem Buch Economic Hitman beschrieben wurde. Wenn also eine Weltbank in Länder geht, die arm sind, ja, Kredite aufschwatzt am Ende, ja, wie eine Drückerkolonne, muss man leider sagen, damit die Länder in eine Schuldknechtschaft bringt, von Beginn an klar ist, dass sie die nie abtragen können wird und am Ende dann das resultiert in einer Privatisierungswelle. Dann kommen nämlich dann die großen Investment-Vehikel, dann kommen die großen Konzerne und kaufen dann oder ja, vereinleiben sich dann im Prinzip das, was der Bevölkerung in dem Land gehören würde, ja, also Gemeingüter, da werden dann Bahnlinien etc. ja, privatisiert. Diese Privatisierungswellen, man kann das sehr schön nachlesen in diesem Buch Economic Hitman, wenn die Weltbank rausgeht oder der Internationale Währungsfonds und bietet Ländern solche Kredite an, um sie dann am Ende ja, in die Mangel zu nehmen, ja, und auszuplündern, und da kommen die auch in der Regel nicht mehr raus, ja, und Menschen, die dann vom Schuldenerlass für die dritte Welt gesprochen haben, etc., wir wissen in Deutschland, was denen dann passiert ist, hier Kollege Herrhausen oder so, also das ist ein ganz sensibles Thema, und das meine ich eigentlich mit supranationaler Zins- und Schuldknechtschaft. Dort sieht man nämlich die nicht nur lokale Macht einer Bank, die in einen Effekt auf ihr direktes regionales Wirtschaftsleben, auf das prosperierende gesellschaftliche Umfeld hat, sondern eben eine internationale geostrategische Macht ausüben kann, gerade wenn es um BIZ, Weltbank, Internationalen Währungsfonds etc. geht.
Gibt es irgendeinen Punkt, der ist ja schwer zu beschreiben? Ich finde, das alles ist schwer zu beschreiben, weil man es so gegen das an semantisiert, was wir mal gelernt haben, also das Bankengeld schöpfen durch Kreditvergabe und so weiter. Wann ist der Punkt erreicht, dass dieses kreditierte Geld nicht mehr in die Wirtschaft zurückfließt, sondern in Finanzcasinos? Also sozusagen, es gibt Geld, was nicht mehr in Umlauf gebracht wird, um Häuser zu kaufen oder Eisenbahnen zu bauen, sondern um mit diesem Geld wieder auf Geld zu wetten, also Geld zur Ware zu machen. Wie kann man diesen Punkt beschreiben?
Also das gehört zum Kapitalismus seit dem Beginn in den Niederlanden und so weiter. Und dass eben Kredite oder die Zinsen im Wert steigen, je erfolgreicher beispielsweise ein kreditierter Krieg verläuft, ne, dass ne, zurzeit steigen die Aktien von Rheinmetall und so weiter, weil eben der Krieg im Sinne der Kriegslieferungen besonders gut läuft. Und ne, und dann wird natürlich, und das ist ja nun gerade das Geschäft der neueren Kapitalorganisatoren wie BlackRock, dass sie ja nicht am Ende des Jahres darauf warten, wie hoch ist die Dividende, die wir gnädigerweise ausgezahlt bekommen oder auch mitbestimmen als Aktionär. BlackRock ist ja auch Aktionär, Großaktionär von Rheinmetall, ne, sondern BlackRock und Co. spekulieren ja täglich mit dem Steigen und Fallen der Rheinmetall oder Deutsche Bank Aktie und so weiter, ne, und verkaufen Teile davon, um den Wert fallen zu lassen, oder kaufen dazu, damit andere merken, aha, BlackRock nimmt das ernst und verspricht sich Erfolg, dann kaufen die auch und dann steigt das noch mehr und so, ne? Das heißt also, Kredite verbunden mit der Aktienentwicklung selber zum Handelsobjekt, Spekulationsobjekt zu machen, das hat zugenommen, natürlich, aber ist im Wesentlichen das, was die Kapitalakteure, früher die Banken, sowieso immer gemacht haben. Also das ist im Prinzip nichts Neues. Wahrscheinlich ist der Umfang heute größer.
Das meine ich, also ich habe mal jetzt nachgeguckt, nur um ein Beispiel zu nehmen. Von 1980 bis 1990 hat sich das Geschäftsvolumen der Deutschen Bank ungefähr verdreifacht. Aber der Gewinn aus Krediten betrug nur noch 1,5%. Also das war sozusagen Quantité negligible. Und dann fängt das an, dann merken die, wir müssen jetzt nach London gehen, wir müssen Hedgefonds machen, wir müssen diese ganzen Trader-Typen da in die Banken holen. Das klassische Kreditgeschäft kann man immer noch ein bisschen machen, aber wirklich absahnen kann man nur durch indem man Geldwetten eingeht, also mit Geld spekuliert.
Nein, nicht nur. Also gerade auch für die Deutsche Bank und auch für die amerikanischen Banken ist ja das Fusionsgeschäft ganz gewinnbringend. Das heißt also, wie führe ich Bayer und Monsanto beispielsweise? Ja, wie führe ich Fusionen durch? Das sind ja x Standorte, Tausende, Zehntausende Beschäftigte, beteiligte Banken, Kredite und so weiter. Das ist ja ein Klumpatsch von Beteiligten, wenn zwei Unternehmen, Großunternehmen fusioniert werden sollen. Ne? Und diese Beratung bei Unternehmensfusion, ne, das gehört zu den wichtigen Geschäften der großen Banken.
Vielleicht zur Frage von Herrn von Rossum, dass sich das immer mehr loslöst. Ich finde, man kann da ein ganz gutes Datum nennen: September 2008, der Zusammenbruch von Lehman. Denn als 2008 diese US-Investmentbank Lehman zusammengebrochen ist, stand das Finanzsystem wirklich am Rande eines Kollapses. In Deutschland war die Commerzbank die drittgrößte deutsche Bank pleite. In USA AIG, American Investment Group, der größte US-Versicherer, war pleite. Die konnten nur noch über Regierungsinterventionen überhaupt gerettet werden. Und das ganze europäische und US-Finanzsystem stand kurz vor dem Zusammenbruch. Über Nacht haben sich deutsche Dresdner und Commerzbank keine Kredite mehr gegeben, weil sie nicht wussten, wer geht als nächstes pleite. Das war eine ganz, ganz haarige Geschichte. Wir standen wirklich kurz vor dem Zusammenbruch, meiner Meinung nach ähnlich wie bei Brüning im Juni 1931, wo es zu Bankfeiertagen kommt, wo die Banken einfach geschlossen werden. Und diese extrem brenzlige Situation ist gelöst worden über Gelddrucken in unglaublichem Umfang. Die US-Notenbank hat in kurzer Zeit die Zentralbank-Geldmenge verzweifacht, verdreifacht. Die EZB hat die Geldmenge hochgefahren. Und seither, Herr von Rossum, haben wir einen Geldschub erlebt, das die Notenbanken in Umlauf gebracht haben, wie noch nie in der Geschichte. Ja, dann kam noch Corona drauf, da hat die amerikanische Notenbank nochmal die Geldmenge verdoppelt, die EZB auch, sodass wir heute in den USA, wenn man die Bankbilanz der amerikanischen Notenbank anschaut, mit etwa 7,5 Billionen Dollar, die ist fast 10-mal so groß wie 2007. Das heißt, das von der Notenbank gedruckte frische Geld hat sich beinahe verzehnfacht in den USA, in Europa, in der EZB ist es ähnlich.
Der Begriff Geld ist ja irreführend,
Ja,
weil
das.
das sind Kredite, die die Federal Reserve vergibt an die amerikanische Regierung. Die schickt nicht Geld, sondern sie vergibt Kredite. Deswegen verschuldet sich bekanntlich, ne? Ist der amerikanische Staat der am weitesten verschuldete Staat überhaupt. Und nach dieser Logik kann das niemals mehr zurückgezahlt worden. Das ist ja auch ein ständiger Anstieg. Da ist ja nicht mal eine Unterbrechung, dass die mal zwischendurch was zurückzahlen. Ne? Also da wird nicht Geld gedruckt, sondern da werden Kredite vergeben. Das ist, ne, ich glaube, ne, wenn, das ist, sonst befördern wir dieses Geheimniskultur, ja, das Geld, das schwimmt irgendwie geheimnisvoll und leer und ne, durch die Gegend. Nein, das sind Kredite, die mit einer Rückzahlungspflicht verbunden sind.
Also ich stimme mit Ihnen überein. Ich will, ob man es jetzt Geld oder Kredite, es sind Kredite. Nur was faszinierend ist für mich, ich bin Wirtschaftsgeschichtler. Die amerikanische Notenbank hat noch nie in diesem Umfang Staatsanleihen und Mortgage-Anleihen, also Privatkredite angekauft, noch nie in diesem Umfang frisches Geld im Umlauf gebracht in Kreditform, was ein, ob man das jetzt Geld nennt oder Kredit, finde ich, spielt nicht die große Rolle, sondern dass es so lichterloh gebrannt hat, dass sie die Bilanzsumme verzehnfachen mussten in etwa 15 Jahren, die EZB auch. Also, dass man das Finanzsystem nicht mehr anders retten konnte, als durch Geld drucken, durch frische Geldzuschübe von den Notenbanken in noch nie dagewesenem Umfang. Und das in Kombination mit dieser Nullzinspolitik über 15 Jahre, um das Finanzsystem zu retten. Also, Herr Rügemann, ob man das jetzt Geld oder Kredit nennt, wenn Sie die Zahlen anschauen von den Notenbankbilanzen, sie sind dramatisch nach oben geschossen, wie noch nie in der US-Geschichte, wie noch nie in der britischen Geschichte, auch in der japanischen noch nie. Das heißt, irgendwas ist da ziemlich am Dampfen oder gar am Brennen. Da ist irgendwas im Busch, was man mit den normalen Mitteln einfach nicht mehr lösen konnte. Und diese riesige Geldmenge, diese Flut an frischen Geldern, die schlummert im Wesentlichen auf den Bankkonten, auf den Konten von großen Unternehmen. Die ist nicht in Umlauf gekommen, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Rügemer. Das ist nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen. Und deswegen hat es nicht zu einer Pizza- und Cola-Inflation geführt, sondern das Geld ist im Wesentlichen dann in die Finanzmärkte geflossen. Das war ja Herr von Rossums Ausgangsfrage. Das Geld ist sehr stark in die Börsen geflossen, hat die Aktienkurse auf sehr, sehr hohe Niveaus katapultiert,
Da haben
ist
die
in Immobilien.
Spekulanten
Ja.
haben Kredite aufgenommen, weil Nullzinspolitik, und haben mit diesen Krediten spekuliert und konnten natürlich die Kredite dann wunderbar zurückbezahlen und haben wahnsinnig viel dabei verdient. Also diese ganzen Wahnsinnssummen, von denen Sie gerade sprachen, die sind nicht bei der Wirtschaft angekommen.
Genau, also jetzt noch das Schluss, worauf ich raus wollte. Wir haben die westlichen Notenbanken haben Geld und Kredit in Umlauf gebracht wie noch nie in der Geschichte in den letzten 15 Jahren. Die Schulden auf der Erde sind so hoch wie noch nie in der Geschichte. Sie sind ungefähr bei 235% vom BIP, während sie während der ersten Finanzkrise bei Lehman nur bei 195% waren. Also die zu hohen Schulden der Finanzkrise 2008 hat man gelöst mit noch mehr Schulden. Obwohl sie schon 2008 zu hoch waren, mit noch mehr Schulden, mit Gelddrucken, mit Nullzinspolitik. Und heute haben wir einen Schuldenberg, so hoch wie noch nie in der Geschichte, frisch gedrucktes Geld von den Notenbanken, wie noch nie in der Geschichte. Und die Situation ist atemberaubend, weil in allen Lehrbüchern der Volkswirtschaft, ich habe Volkswirtschaft studiert, steht das alles nicht drinnen. Quantitative Easing, Gelddrucken, das gibt's alles nicht. Nullzinspolitik, das gibt's alles nicht. Wir stehen vor einer historisch vollkommen neuen Situation von frischem Geld, von Schulden in eine Höhe, wie es noch nie gegeben hat. Und viele Leute glauben immer noch, die Assets haben, die Immobilie, die Aktien, die Bondportfolios haben, die glauben immer noch, dass das Geld so gedeckt ist wie vor 20 Jahren. Es ist längst nicht mehr so gedeckt. Die Vermögensgegenstände, das Geld, das ist alles, hat sich sehr stark abgelöst von dem realen Fundament, von den realen Mieten, Pachten, Dividenden. Die Bewertungen sind unglaublich in die Höhe geschossen seit 2008, seit diesen Gelddrucken. Und wir stehen heute vor einer Situation, die sehr, sehr kritisch ist. Die Schulden können nicht zurückgezahlt werden in voller Höhe, sage ich als Ex-Banker. Das ist ausgeschlossen. Die Geldmenge muss irgendwie reduziert werden. Also das kann sehr brenzlig werden. In irgendeiner Form muss ein Schnitt kommen oder ein Cut kommen ich weiß nicht, was kommen, denn das gesamte Finanzgefüge ist so einzigartig aus dem Lot, wie es in den letzten 100 Jahren ich es noch nie gesehen habe.
Ja, aber das betrifft nicht die ganze Welt, sondern das betrifft den US-geführten westlichen Kapitalismus. Ja? Russland, gucken Sie mal, ne? Ganz geringe Staatsverschuldung. China überhaupt nicht vergleichbar. Ja? Also, ne, wir haben es hier, ne, mit einer Entwicklung des westlichen, vor allem also von den USA, deren Logik vorangetriebenen, ja, Entwicklung, die ja gerade, die hat ja mehrere Elemente, dass es zu dieser Situation kommen kann, beispielsweise, dass eben die reichen, superreichen Multimilliardäre, großen Konzerne, Apple und so weiter, fast überhaupt keine Steuern mehr zahlen und ihre Staaten verarmen. Ja, der deswegen immer mehr Kredite aufnehmen muss. Ja, das ist, ne, diese Spaltung der Gesellschaft, die, ne, die abhängig Beschäftigten, inzwischen auch der Mittelstand, die verarmt werden und so weiter, die relativ hohe, wenn sie überhaupt was verdienen, dann relativ hohe Steuern zahlen, während die ganz großen Kapitalorganisatoren, die ganz großen Gewinnemacher, die Bestnotierten an der Börse sozusagen praktisch im Verhältnis zu dem, was sie haben, gar keine Steuern mehr zahlen und ihre Staaten verarmen und deswegen auch, ne, zu dieser perversen Situation kommt, die wir hier auch in Deutschland, in der EU haben, dass ein großes Unternehmen, das gründet selbst überhaupt kein Tochterunternehmen, wenn es nicht hochsubventioniert wird vom Staat. Ja, also die Lehre der Marktwirtschaft, die privaten Unternehmen, ne, die gründen Unternehmen und so weiter, ne, das ist völlig pervertiert.
Die
Gerade
Batteriefabrik in Schleswig-Holstein und die Chipfabriken in Brandenburg, die werden ja mit
ja.
5 Milliarden
Genau.
jeweils oder mit 3 Milliarden. Es ist
Ja.
unfassbar und das ist dann die freie Marktwirtschaft. Wenn
Intel in Magdeburg, 10 Milliarden,
ja,
ja,
ist
aus
unfassbar
allen
jetzt.
Töpfen, aus von der Europäischen Union, von der Bundesregierung, von der Landesregierung, von Sachsen-Anhalt und von, ne, überall. Das ist überhaupt keine Marktwirtschaft im angepriesenen Korporatismus.
Sinne.
Korporatismus, schon längst, ja.
Ja. Herr Rögemeier, Sie hatten es schon mehrfach angedeutet, die Entwicklung geht weiter und das haben Sie in Ihrem Buch Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts wunderbar dargestellt. Und bei diesen Kapitalisten des 21. Jahrhunderts spielen die Banker eher eine untergeordnete Rolle. Wer sind jetzt die neuen, was ist jetzt der neue Typ ökonomischer Gigamacht? Wer hat das Sagen?
Ja, also das fing an mit den Deregulierungen der 1990er Jahre unter William Clinton, ne, dass eben die Wall Street Banken sowieso unzufrieden waren, ja noch mit den Regularien, die noch aus der Roosevelt-Zeit standen, wo ja die Weltwirtschaftskrise auslösenden Praktiken sozusagen eingedämmt wurden, tatsächlich erstmal eingedämmt wurden. Ne, und aber da war Wall Street unzufrieden und hat selber aggressivere Finanzpraktiken entwickelt. Und das wurde unter Clinton dann sozusagen freigegeben und deswegen, ne, schrittweise erstmal in den USA sind, ne, diese neuen Finanzakteure groß geworden. Wir kennen die Begriffe Hedgefonds. Oder dann die Private Equity Fonds, die dann hier bei uns als Heuschrecken bekannt geworden sind und die Start-up Finanziers und eben dann die erste Liga von BlackRock, Vanguard und so weiter. Ne, die sind dann zunächst mal in den USA groß geworden
Was machen
und
die?
sind,
Was macht BlackRock?
ja,
Was
also
macht
BlackRock. BlackRock ist zum Beispiel keine Bank. Sie wird ja offiziell immer noch als Schattenbank bezeichnet. Ja, offiziell. Und sie hat ja auch keinen Schalterverkehr. Ne? BlackRock und Co., die haben keine Bankschalter, wo ein normaler Bürger hingehen kann und sein Gehalts- oder Rentenkonto aufmachen kann. Ne? BlackRock bekommt sein Geld im Unterschied zu den traditionellen Banken nur von den ganz reichen Leuten, die mal 10, 20, 50, 100 Millionen auf einem ihrer Konten frei haben, wo sie jetzt nicht wissen, was sie damit machen sollen. Na, die dritte Yacht ist auch schon gekauft und so weiter. Ja, und dann sagen die jetzt nicht, ja, sie gehen zu einem Vermögensverwalter, der 3% vielleicht im Jahr garantiert. Nein, wir gehen zu BlackRock, die garantieren 6 bis 14% im Jahr. Ja, weil diese neuen Akteure wie BlackRock sozusagen viel mehr Freiheiten haben, weil sie noch nicht, sie machen zwar bankähnliche Geschäfte, werden aber regulatorisch nicht als Banken bezeichnet und gelten deshalb offiziell als Schattenbanken, wo, ne, die G7-Staaten und so weiter noch nicht wissen, wie man sie regulieren soll.
Und ja, also um nur mal alle
Ja,
Dimensionen zu.
und die Praxis mit diesem Geld der Elite, ne, kaufen dann BlackRock und Co. die wichtigsten Anteile an den führenden Unternehmen der westlichen Welt. Ne, das heißt also, entgegen dem öffentlich-medialen Bild, ne, sind BlackRock und Co. die führende Aktionärsgruppe von Apple, von Meta, Facebook, von Google, von Amazon und so weiter. Ne? Medial werden immer die Gründer Zuckerberg und Bezos vorgeführt. Die haben auch noch ein paar Prozent Aktien, klar. Aber die führende Aktionärseigentümergruppe sind BlackRock und Co. Ja, und dieses haben die dann auch auf Europa übertragen und sind eben heute,
Die führenden Aktionärsgruppen bei Rheinmetall, in den großen Wohnungskonzernen in Deutschland, Vonovia, in allen DAX-Konzernen und so weiter und so fort. Ne?
Sagen Sie mal, welches Volumen geht es da? Der Wert von wie viel Geld verwaltet BlackRock zum Beispiel?
Ja, also nach eigenen Angaben sind Sie ja Miteigentümer von etwa 18.000 Unternehmen und Banken.
Ja? Soviel ich weiß, war die Bilanz 9 bis 10 Billionen Dollar.
Genau, das ist so darum.
Das deutsche Sozialprodukt ist ungefähr 4 Billionen Dollar, 3,6 Billionen Euro. Und BlackRock BlackRock verwaltet mehr als das doppelte deutsche Sozialprodukt.
Genau.
Um
genau,
so eine Größenordnung zu nennen. Und diese angelsächsischen Konzerne haben die angelsächsischen 60% von den deutschen DAX-Unternehmen, DAX-40-Unternehmen. Und allein BlackRock und Vanguard haben, glaube ich, zusammen 16% von den Fondsanteilen, von den institutionellen an den DAX-Unternehmen. Also das ist tatsächlich die eigentliche Macht. Das hat sich stark verschoben, von den Banken wegverschoben, zu diesen Kapitalinvestoren. Es geht immer um die Eigentumsfrage, wie Sie immer wieder sagen, Herr Rügemar. Es geht ums Eigentum an Boden, an Unternehmen.
Genau, also dieses, sagen wir mal, dieses nostalgische alte Bild, was sich festgesetzt hat, ne, der Macht der Banken, ne, das ist eigentlich vorbei. Weil BlackRock und Co. sind die führenden Eigentümer der Banken.
Aber wie können die Banken, wie können die Macht ausüben? Politische Macht durch Druck, wirtschaftliche
Macht? Genau, das wollte ich nämlich gerade kurz anfügen.
Durch die Gleichzeitigkeit. Ne? Also Herr Kreis hat ja vorhin schon mal angemerkt, ne, die Commerzbank, die Deutsche Bank, die machen eigentlich gar nicht so viel und so weiter. Richtig, vergleichsweise machen die wenig. Aber BlackRock und Co. sind ja gleichzeitig in der führenden Aktionärsgruppe von Deutsche Bank, von Commerzbank und von der Société Générale in Frankreich und von der ING in den Niederlanden, der größten Bank. Die sind gleichzeitig, die sind die größten Insider des Finanz- und des Bankengeschäfts. Und das,
Herr Regenau wollte was sagen, aber Herr von Rossum, Sie hatten ja die Frage gestellt, wie die Macht funktioniert. Wenn Ihnen 10-15% vom DAX gehört, und ich glaube, der Chef von BlackRock hatte mal gesagt, im letzten halben Jahr war ich bei 20 Regierungschefs. Wenn der Chef von BlackRock bei Herrn Scholz anruft und um einen Termin bittet, dann wäre Herr Scholz ja ziemlich kühn, den Termin abzuweisen. Denn wenn BlackRock damit droht, Geld abzuziehen aus dem DAX, dann stürzt der DAX und einen Tag später stehen die Vorstände vom DAX bei Herrn Scholz auf der Matte. Also diese ökonomische Macht, die übersetzt sich sehr, sehr schnell in politische Einflussnahme.
Genau.
Herr Regenau wollte da was sagen.
Genau, was ich da einfügen wollte, wie das Unternehmen eigentlich auf die Gesellschaft massive Macht ausübt, ist dadurch, dass BlackRock zum Beispiel sowas federführend bestimmt wie den Corporate Equality Index. Und das ist das die Diversity Equity Inclusion. Ja, also
nochmal für normale Menschen.
Die Nachhaltigkeitsagenda, die ein großer Konzern einhalten muss, indem er inklusiv anstellt, statt nach Kompetenz etc. Ja, also es ist ein Sozialkreditsystem für Unternehmen und da kann man sich akkreditieren lassen und Punkte sammeln und je höher man im Rating ist in diesem Corporate Equality Index, der maßgeblich von BlackRock getrieben wird und finanziert wird, desto besser ist das Standing in diesem Index, ja, desto besser steht man bei BlackRock da. Und wenn eben Herr Larry Fink, Chef von BlackRock, da irgendwo auf Podiumsdiskussionen sagt, Unternehmen müsse man dann eben auch mal zwingen, ja, zu ihrem Glück, indem man sie in so ein Korsett wie diesen Corporate Equality Index bringt, dann nimmt das nicht nur Einfluss auf das Unternehmen, sondern über die Einstellungspolitik dann und die Sozialpolitik, ja, dann auch auf das direkte soziale Umfeld und damit auf die Gesellschaft. Und BlackRock hatte zum Zeitpunkt, als ich da letztes Jahr einen Artikel drüber geschrieben hat, hatten die 9,5 Billionen Dollar, glaube ich, under Assets, also unter Management, Billionen Dollar. Es gibt aber auch noch kleinere Gruppen, weil BlackRock ist riesig, ja, 18.000 Unternehmen, Millionen von Transaktionen, die über den Tag von dieser Aladdin-Maschine im Keller bei BlackRock ausgerechnet werden und automatisch das Geld alloziert. Es gibt aber auch kleinere Gruppen, und da gibt es zum Beispiel den Council for Inclusive Capitalism. Das ist ein Zusammenschluss von Lynn Forrester de Rothschild. Das sind nur irgendwie 110 Personen, die haben 10,5 Billionen Dollar under Assets. Das sind noch eine Billion mehr als BlackRock, und das sind nur 100 irgendwelche 110, 120 Personen. Die brauchen nicht mal große Kapitalbeteiligungen in Aktien, in Paketen, in Großkonzernen, und die treiben zum Beispiel maßgeblich die Nachhaltigkeitsagenda der UN voran und stehen auf ihrer eigenen Webseite, die man sich anschauen kann. Council for Inclusive Capitalism, für einen nachhaltigen Umbau der Weltwirtschaft, für den aber leider niemand gewählt, gestimmt oder sonst wie votiert hat.
Wer ist die
mit
Gruppe?
10,5
das
Billionen
habe ich
Dollar.
Nicht verstanden.
Das ist ein, auch so eine Art Fonds. Also das ist ein von Lynn Forrester de Rothschild gegründeter Fonds, ein Kapitalsammelbecken, in dem sich praktisch 100 plus Personen zusammenfinden, um die Weltwirtschaft zu verändern nach ihrem Programm, nach ihrem Gutdünken, nach einem Corporate Equality Index, nach einer Nachhaltigkeitsagenda der UN. Und das kann man schön auf deren Webseite nachlesen. Und die haben, wie gesagt, das kennt fast niemand, ja, aber die haben 1 Billion mehr als BlackRock. Und BlackRock ist an wirklich fast jedem relevanten, weltweit operierenden Unternehmen beteiligt und hat überall seine Finger im Spiel. Und da muss man sich eben angucken, welche Macht das dann ist. Ja, das nimmt nämlich nicht nur Einfluss auf die Unternehmen, das nimmt Einfluss auf Währungen, das nimmt damit Einfluss auf ganze Wirtschaftsregionen und Währungsblöcke. Und über diese Corporate Equality Indexe, zum Beispiel, da gibt es auch mehrere verschiedene, der Human Rights Campaign, die das federführend macht, kann man auch die Webseite anschauen, HRC, Human Rights Campaign, Corporate Equality Index. Damit wird die Gesellschaft transformiert, dahin, wo wir, wenn wir auf die Straße schauen, gehen, wenn wir Regenbogenposter sehen, etc. Ja, das ist nämlich nicht einfach von bottom up, von unten aus dem Volk heraus gewachsen, das wird oktroyiert.
Um es ganz kurz in Relation zu stellen, 10 Billionen, sowohl diese 110 oder die Gruppe von 100 und BlackRock, nochmal 10 Billionen des deutschen Sozialproduktes, in Dollar 4 Billionen. Herr Scholz hat einen Haushalt von 400, 450 Milliarden. Um ein bisschen das in Relation zu setzen, 10 Billionen ist ungeheuer viel. 10.000 Milliarden ist so viel, wie Deutschland, Frankreich und England gemeinsames Sozialprodukt haben, diese drei großen Länder von Europa. Nur um das ein bisschen in Relation zu setzen, BlackRock alleine hat praktisch so viel Geld, wie diese drei Nationen pro Jahr erwirtschaften. Und die zweite Gruppe, die Herr Regenauer gesagt hat, nochmal so viel Geld. Also um das ein bisschen in Relation zu setzen und zu stellen, wir reden da von ganz gewaltigen Größenordnungen, wovon selbst ein deutscher Bundeskanzler nur träumen kann. Da geht es um Summen, die einfach atemberaubend hoch sind.
Darf ich mal eine besonders idiotische Frage stellen? Ich bin ja noch im Geist der Marktwirtschaft aufgewachsen, nie so vielleicht so ganz dran geglaubt. Aber wenn jetzt also solche Firmen wie BlackRock Anteile bei der Lufthansa, bei Air France und Alitalia oder British Airways haben, dann konkurrieren diese Gesellschaften ja gar nicht mehr, sondern sind die unter einer einheitlichen Leitung, oder wie kann man das verstehen? Also wenn einer die Fäden in der Hand hält von angeblichen Konkurrenten, die sich Preisschlachten liefern oder sowas, dann ist die Marktwirtschaft ja ausgehebelt, also dieses Ideal von Marktwirtschaft.
Also dazu gibt's interessante Studien. Es war vor kurzem ein Artikel im Wall Street Journal. Wall Street Journal ist ja, we are the greatest nation of the world, Wall Street Capitalism, the best of the world. Im Wall Street Journal wurde neulich sinniert, warum sind denn die Gewinnquoten so hoch? Die Gewinnquoten von 1919 bis 1923 sind dramatisch gestiegen. Die großen Konzerne haben die Inflation laut Wall Street Journal um etwa einen Punkt nach oben gedrückt, zusätzlich, weil die Gewinne so stark gestiegen sind. Also selbst im Wall Street Journal wird diskutiert, Wow, warum sind die Gewinnquoten eigentlich so unglaublich hoch? Aber es ist nicht nur Wall Street Journal, es gibt auch von Oxfam, es gibt sehr gute Studien dazu, dass in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr starke Konzentrationsprozesse stattgefunden haben. Wenn Sie so die führenden Anbieter in der Agrochemie anschauen, in der Landwirtschaft war da genannt, in den großen Unternehmen, in der Pharmazie, wenn Sie die Konzentrationen nehmen, die Konzentration der führenden 3, 5 oder 10 Anbieter, die nimmt sehr stark zu in den letzten Jahren. Und Wall Street Journal nennt es zwar nicht, aber sagt selbst, naja, die Gewinne sind so hoch wie fast noch nie in der Geschichte. Und deswegen, das ist vermutlich genau das, was Sie sagen, Herr von Rossum. Ja, wenn ich Miteigentümer bin von verschiedenen Luftgesellschaften in verschiedenen Ländern, jetzt hat BlackRock natürlich immer nur einen kleinen Minderheitsanteil von in der Regel 5 oder 7 oder 10%. Aber trotzdem, da ist natürlich implizit da, naja, wir müssen nicht ganz so hart miteinander konkurrieren, ja. Das tut uns ja allen weh. Deswegen wollen wir doch ein bisschen kulanter mit den Preisen machen, ein bisschen mehr zu Lasten der Kunden und Kundinnen das machen. Also ich würde genau dem zustimmen, was Sie sagen, Herr von Rossum. Die Zahlen der letzten 10 Jahren zeigen dies, einen zunehmenden Konzentrationsprozess, eine zunehmende Gewinnquote, vor allem bei den großen Unternehmen. Und zufällig oder nicht zufällig sind die großen Kapitalsammelstellen genau an diesen Gruppen beteiligt.
Wie kann man das jetzt runterbrechen auf den einfachen Bürger, der viel zu wenig von all dem versteht? Und ich würde immer noch nicht behaupten, dass ich alles verstanden hätte, aber ich nähere mich dem an. Ich sehe vor allen Dingen, dass man sich damit beschäftigen muss, sonst kapiert man überhaupt nichts von dem, was auf der Welt ist. Was sagen, wie kann der das verstehen? Was hat das mit mir zu tun, dass mein Gehalt eigentlich ständig sinkt, sei es durch Inflation, sei es durch schlechtere Löhne, sei es durch irgendwas anders. Ist das eine Welt, die für sich ist, oder wie kommt die, wie wirkt die wieder auf die Realwirtschaft oder das Realleben der Menschen zurück? Wie kann man das?
Also
Ja, also
letztlich läuft es.
diese amerikanischen neuen Investoren, ne, die sich seit den 90er Jahren auch internationalisiert haben, die legen ja keinen Wert darauf, dass der Staat, in dem sie sich einkaufen als Aktionäre oder ne, wie die Private Equity Investoren Heuschrecken, einzelne Mittelständler kaufen und so weiter und verwerten. Die legen ja keinen Wert darauf, dass dieser Staat sich volkswirtschaftlich gesamt entwickelt, sondern sie picken sich das raus an Standorten, an Unternehmen, die ihnen am profitabelsten erscheinen und da kaufen sie sich ein und da entscheiden sie mit. Aber sie haben kein Interesse, dass etwa der Standort Deutschland oder Frankreich oder Italien sich volkswirtschaftlich entwickelt. Ja, das heißt also etwa bei der Fusion von Bayer und Monsanto, wo ja BlackRock und Co. auf beiden Seiten die führenden Aktionäre waren, da sind dann in der Folge, wie das bei solchen Großfusionen von Unternehmen ist, auch in Deutschland Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut worden, ne? Weil es dann gibt es diese Synergieeffekte. Das überschneidet sich und so weiter von den Abteilungen, die dasselbe produzieren. Ne? Und so hat das dann die Folge, dass für die Mehrheit der abhängig Beschäftigten ne, diese neuen bestimmenden Großaktionäre sozusagen an der Volkswirtschaft und an der Lage der abhängig Beschäftigten nicht interessiert sind. Oder beispielsweise, ne, BlackRock und Co. sind die führenden jeweils Aktionärsgruppen in den 5 größten Wohnungskonzernen in Deutschland, die sie zusammengekauft haben. Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG in Nordrhein-Westfalen mit 150.000 Wohnungen und so weiter. Ne, das heißt also, mit etwa 1 Million Wohnungen in Deutschland konzentriert in den wichtigen Städten, ist ein neues, noch nie dagewesenes privates Mietwohnungsmonopol entstanden. Und das ist auch eine Weise, wie ne, dieses neue Kapitalakteursgeflecht auf das ganz konkrete Alltagsleben der Menschen birgt mit Mieterhöhungen mit. Und das gehört auch bei diesen Wohnungskonzernen zum Geschäftsmodell. Auch die Nebenkosten sind ein eigener Geschäftszweig geworden. Ja, die haben bisherige Handwerker, Beauftragte, Grünflächenpfleger, Hausmeisterdienste entlassen und eigene Tochterfirmen gegründet und das Personal verdünnt und die Löhne gesenkt. Und der Hausmeister muss jetzt 10 Häuser betreuen und nicht nur 2.
Und so exakt. Weiter. Und letztlich, Herr von Rossum, läuft es auf das raus, was Sie auch sagen, Herr Rügemer, die Mieter zahlen ein bisschen mehr. Wenn man sich Bilanzen von Vonovia der letzten 3 Jahre anschaut, sieht man, dass die Mieter ein Viertel der Miete abgedrückt haben, direkt an die Großaktionäre, die gar nicht wissen, wo die Wohnungen sind. Also um auf Ihre Frage zu kommen, Herr von Rossum, letztlich werden dadurch die Mieten teurer, letztlich werden die Produkte teurer, letztlich sehen wir einen Transfer von allen zu den Eigentümern, von allen zu wenigen. Letztlich geht die Schere auf. Dieses System läuft darauf raus, dass die großen Player sich, wie gesagt, die Mieten hochbringen, die Preise hochtreiben, auch die Inflation vorantreiben, sagt auch Wall Street Journal ganz offen. Das ist also eine Umverteilung von allen zu wenigen, denn hinter diesen Eigentümern stecken ja immer relativ wenige. Das Vermögen auf der Erde ist sehr, sehr ungleich verteilt. Ja. Ganz. Deswegen haben wir einen Transfer. Wir Menschen merken das. In Deutschland sind seit 8 Jahren laut Statistischem Bundesamt die Reallöhne nicht gestiegen. Vom 4. Quartal bis 2015 bis zum 4. Quartal 2023 sind in Deutschland die Reallöhne leicht gesunken. 8 Jahre lang in Deutschland. Gleichzeitig ist der DAX um 80% hochgegangen. Naja, wir werden immer billigere Arbeitskräfte. Ja, die Löhne steigen nicht, die Gewinne gehen hoch, der DAX geht hoch. Wem gehört der DAX? Wem gehören die DAX-Unternehmen? Ja, nicht den Beschäftigten. Das ist das System, worauf es rausläuft. Die Löhne werden gedrückt, die Mieten werden erhöht, die Preise werden erhöht. Ein Transfer von allen zu wenigen. Darauf läuft letztlich das System raus.
Darf ich? Und nicht. Wir müssen zum Ende kommen. Es ist wahnsinnig aufregend, es ist aber auch kompliziert. Herr Rügemer, Sie haben gerade mal das Wort Volkswirtschaft fallen lassen. Und lieber Herr Kreis, Sie sind ja Professor der Volkswirtschaft. Wie kann unter diesen Umständen noch irgend so etwas wie Volkswirtschaft stattfinden, von der ja tatsächlich auch niemand mehr spricht? Das ist ja ein altmodischer Begriff, Nationalökonomie hieß es früher mal. Wie kann man... Oder anders gefragt, wie kann man diese Entwicklung stoppen oder wie kann man sie abbrechen oder wie kann man sie sabotieren?
Ja, da müssten eben diese Freiheiten, die sich diese neuen Schattenbanken genommen haben oder die ihnen zugestanden worden sind. Ich meine, BlackRock hat ja nicht immer vorher gefragt, ne, dürfen wir die großen Aktienpakete bei Siemens oder die haben das einfach gemacht. Ne, und das hat man denen zugestanden. Und ne, diese Freiheiten, wo auch unter anderem dazu gehört, dass die superreichen Anleger von BlackRock und Co. für ihr angelegtes Geld und für die darauf ausgezahlten Gewinne ja von BlackRock und Co. Briefkastenfirmen bereitgestellt bekommen. Ja, es gibt eine Tochterfirma von BlackRock, Aperio, ne, die ist darauf spezialisiert, den reichen Kapitalanlegern die günstigste Finanzoase zu und den günstigsten Treuhänder auf den Cayman Islands zu vermitteln. Ja, das heißt, da müsste beispielsweise eingegriffen werden, dass diese organisierte Steuerflucht, die ja die Finanzkraft des Staates Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich und so weiter schwächt, dass das abgeschafft wird, damit der Staat Deutschland selber mehr eigene Investitionen ankurbeln kann, beispielsweise, ne, im Interesse einer gleichmäßigen Entwicklung der Volkswirtschaft insgesamt. Ne, nicht, dass dann in Magdeburg plötzlich, ne, eine Chipfabrik da erblüht, und ne, und drumherum verarmt das, ja.
Ja. Tom, Oliver, du Chancen, das zu regulieren, vermute mal, du siehst den, ich schätze die nicht so hoch ein.
Ja, ich, also natürlich, man müsste eigentlich das Zentralbanksystem in seiner Ausprägung irgendwie, ja, müsste man, und die supranationalen Finanzvehikel und Institutionen müsste man eigentlich abschaffen. Ja. Das ist nicht zum Wohle der Normalbevölkerung. Offensichtlich, wie wir jetzt gelernt haben, auch in dieser Konversation, ist das eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben und dient dementsprechend wenig Personen. Was ich aber glaube, ist vielleicht wirtschaftliche harte Fakten hatten wir ja jetzt genug. Ich glaube, es gibt auch den philosophischen Aspekt, ja, dass man als Mensch sich auch darauf besinnen muss, dass das Leben nicht daraus besteht, dass man der Möhre nachrennt. Und leider, ich mache ja auch Projektmanagement, Managementberatung und Fusionsprojekte etc., erlebe ich doch da, gerade mit den großen Consulting-Firmen und mit Karrieristen, ja, die am Anfang ihres, ja, Karrierelebens noch stehen, mit einem jungen, frischen Elan von der Uni oder aus irgendeiner ja, Beratungsfirma als Junior. Da ist halt leider aber auch das da fehlt irgendwie der intrinsische Antrieb, ein sinnvolles Leben zu führen. Ja? Also die materialistische Dominanz im Alltag, dass man eben das neue Auto haben muss, das iPhone XY und alle diese Dinge, das, also das, Erich Fromm hat das ja schön geschrieben, in Haben oder Sein. Ja? Man kann sich immer noch entscheiden, ob man haben will oder sein möchte. Und wenn man sich irgendwann mal für das Sein entschieden hat, dann ist der andere Teil im Leben auch viel entspannter zu sehen. Ja, also wenn man ein Dach über dem Kopf hat und die wichtigsten Dinge, um für sich ein glückliches Leben zu führen, in seinem Umfeld, hat man schon für sich viel geschafft. Und wenn man dann noch schafft, zum Beispiel konsequent bar zu bezahlen, ja, das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach bar bezahlen, weil ansonsten sind wir uns bald von digitalen Währungen umgeben, die auf unserem Smartphone per Apple Pay und Amazon und sonst was gemanagt werden, dann sind uns auch die letzten bürgerlichen Freiheiten im wirtschaftlichen Miteinander genommen. Also auf der philosophischen Ebene kann man selbst ganz viel tun, indem man sich wird, was passiert. Ich glaube, es reicht, wenn man sich merkt, ja, also der Bankraub ist ein Unterfangen von Dilettanten. Profis gründen eine Bank und man ein bisschen danach sein Leben ausrichtet, ja, und versucht möglichst viel analog im regionalen, im eigenen Umfeld, in der kleinen Welt, die man erreichen kann, zu tun. Weil wenn das jeder tut, dann ist die Welt schon relativ schnell eine ganz andere. Die großen Reformen passieren vielleicht, so wie Herr Greis es vorhin gesagt hat, dann von ganz alleine. Denn wenn genug Leute ihren Fokus wegwenden von diesem materialistischen Ansatz der Lebensführung, von der Möhre, und dem System entsprechend Energie entziehen, indem sie es nicht nutzen oder Kapital entziehen, dann hat das System eigentlich auch langfristig keinen Bestand. Ja? Dann werden wir den Neofeudalismus einfach los, indem wir ihn vielleicht nicht mehr benutzen. Ja?
Ja, aber, über dieses Thema, hat Christian Kreis schon mehrere Bücher geschrieben, damit über die Ethik der Wirtschaft. Da stockt gerade was. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen etwas sagen, was Sie bestimmt schon wissen. Ich bin ein großartiger Moderator. Ich habe das Schlimmste verhindert. Das Thema ist so kompliziert und so, oder wir denken zu wenig darüber nach und deshalb erscheint es uns wahrscheinlich immer wieder als undurchdringlich kompliziert, aber wir müssen mal langsam kapieren, wie Dinge zustande kommen, wie sie heute zustande kommen. Ich hoffe, das war heute ein Beitrag dazu, also für mich auf jeden Fall. Vorhang zu, alle Fragen bleiben offen, aber immerhin ein Wink konnten wir geben. Hoffe ich sehr. Ich danke Ihnen sehr.